SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Vor dem geplanten Waffenstillstand gehen die Kämpfe im Osten der Ukraine weiter. Besonders umkämpft die Stadt Debaltseve. Auf der Suche nach Asylzentren wird der Bund erstmals fündig. In der freiburgischen Gemeinde Giffers will er bis zu 300 Asylbewerber unterbringen. Eine App statt eine Bank. Unternehmer aus Zug wollen den Zahlungsverkehr massiv beschleunigen. Um 13 Uhr King Küngs Goldabfahrt in den USA.
Patrick Küng über Golden Eagle und hinunter. Patrick Küng über den Red Tail. Wunderschön gesprungen, kommt ins Ziel und übernimmt die Spitze.
Erstmals seit Bruno Kernen 1997 hat die Schweiz also wieder einen Abfahrtsweltmeister. Wir haben Patrick Küng live im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy und Kevin Kahannes.
Gut 24 Stunden nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Minsk gehen die Kämpfe in der Ostukraine weiter. Ein ukrainischer Armeesprecher erklärte, bei Auseinandersetzungen mit prorussischen Rebellen seien mindestens 8 Soldaten getötet worden. Bei Gefechten in mehreren Städten habe es auch zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung gegeben. Die Umsetzung des Friedensplanes für die Ostukraine ist nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko ein komplizierter Prozess. Der Plan, den Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland am Donnerstag im weißrussischen Minsk vereinbart haben, sieht ab der Nacht auf Sonntag eine Waffenruhe in der Ostukraine vor. Der Bund ist bei der Suche nach möglichen Standorten für ein Bundesasylzentrum zum ersten Mal fündig geworden, im Kanton Freiburg. In der Gemeinde Giffers werde der Bund die Gebäude eines bestehenden Maßnahmezentrums für Jugendliche erwerben und umnutzen. Darauf habe man sich mit dem Kanton geeinigt, schreibt das Staatssekretariat für Migration in einer Mitteilung. Schweizweit plant der Bund in 6 Regionen solche Bundesasylzentren. In Giffers sollen demnach 300 Asylbewerber untergebracht werden können. Die Eröffnung des Zentrums ist für 2017 geplant. Wegen der Nackt-Selfie-Affäre rund um Geri Müller haben 18 Bundesparlamentarier aus fast allen Parteien beim Schweizer Presserat Beschwerde eingereicht. Sie beanstanden die Berichterstattung der Zeitung «Schweiz am Sonntag» in dem Fall. Die Parlamentarier sind der Meinung, die Privat- und Intimsphäre von Politikern sei genauso geschützt wie diejenige anderer Menschen. Es habe in keiner Weise ein journalistisch vertretbarer Grund bestanden, die Privat- und Intimsphäre von Geri Müller derart gering zu achten. Wer in die USA fliegt, durfte bisher sein Handy nicht mitnehmen, wenn dessen Akku leer war. Diese Sicherheitsbestimmung gilt nun nicht mehr. Laut der Fluggesellschaft Swiss verlangen die US-Behörden keine Akkukontrollen mehr vor dem Abflug. Seit Anfang Jahr dürften Passagiere deshalb wieder Handys, Kameras oder Computer mit leeren Akkus an Bord nehmen. Das Verbot sollte verhindern, dass als Akku getarnte Bomben an Bord geschmuggelt werden können. Im Nordosten des asiatischen Landes Burma sind in den letzten Tagen mindestens 47 Soldaten ums Leben gekommen. Die Armee liefert sich seit Anfang Woche Kämpfe gegen die dort ansässigen Rebellen. Es handelt sich um einen jahrzehntealten Konflikt, um den es in den letzten paar Jahren aber ruhig geblieben war. Chinesischstämmige Burmesen fordern für den Nordosten Burmas mehr Autonomie. Norwegen will in der Nordsee ein neues Ölfeld erschließen, das in den nächsten 50 Jahren umgerechnet knapp 80 Milliarden Franken in die Staatskasse spülen soll. Der norwegische Öl- und Energieminister sagte bei der Vorstellung der Pläne, dies werde das größte Ausbauprojekt in Norwegen seit langem. Es soll den Wohlfahrtsstaat über mehrere Jahrzehnte finanzieren. Das Feld liegt 140 Kilometer vor der Westküste des Landes. Ende 2019 soll mit der Produktion begonnen werden. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden und in den Alpen oft sonnig, trotz Wolkenfeldern. Im Mittelland löst sich der Nebel größtenteils auf. Im Tessin und im Misox hält sich hartnäckiger Hochnebel. Morgen ist es häufig bewölkt. Vor allem im Westen und Süden fällt etwas Regen oder Schnee. Die Temperatur 4 bis 8 Grad.
Eines von mindestens 16 Bundesasylzentren soll also in der freiburgischen Gemeinde Gievers zu stehen kommen, ab dem übernächsten Jahr. Das ist heute bekannt geworden und gibt in der Gemeinde zu reden. Von dort Patrick Mühlhauser.
Die Bevölkerung in Gievers hat es heute über die Lokalmedien erfahren, dass im ehemaligen Mädcheninternat ein Bundesasylzentrum entsteht. Entsprechend entrüstet zeigen sich viele Dorfbewohner.
Ja, da 300 einschlägige Personen hier schiessen, das kommt nicht gut raus.
Eben, und dann noch die Verwandten, die kommen auch noch.
Hier 3'000, da 10'000, hier 50'000, das geht ja nur noch so.
Das ist vielleicht das Vorurteil, aber der Kanton Freiburg ist grosser, wieso muss das gerade dort oben sein?
Das geplante Bundesasylzentrum stößt bei einem Großteil der Bevölkerung in Gievers auf Ablehnung. Nur wenige sehen es etwas differenzierter.
Die müssen ja irgendeinen Ort haben, wo sie sein und bleiben. Ich weiß schon, dass die meisten Leute dann sofort gerade sagen, nein, nicht bei uns, warum denn gerade bei uns?
Das Institut Guglerer wurde jahrzehntelang von Ingeboll-Schwestern als Mädcheninternat geführt. Seit 8 Jahren ist es in Privatbesitz. Besitzer Beat Fasnacht bietet dort unter anderem eine Therapie für übergewichtige Jugendliche an. Er hatte Geldsorgen und der Verkauf kommt ihm gelegen.
Wir waren in einer Situation, in der wir Lösungen gesucht haben, dass die Arbeit, die wir machen mit diesen Jungen, für uns eine grosse finanzielle Herausforderung hat bedeutet.
Sein Projekt will er in kleinerem Rahmen weiterführen. Er kann die Bedenken der Bevölkerung für dieses Bundesasylzentrum verstehen. Genau wie die Freiburger Staatsrätin Anne-Claude Demier. Sie beteuert, dass der Bund alle erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wird.
Es gibt 20 Personen für die Sicherheit und auch 20 Arbeitsplätze für die Begleitung. Und es gibt eine sehr gute Betreuung von diesem Asylsuchenden.
Das Institut Guglerer hat gegen 100 Zimmer, Küche, Aufenthaltsräume, eine Turnhalle. Ein idealer Ort für ein Bundesasylzentrum, sagt die Staatsrätin.
Weil das ist ein Gebäude, das ist eine sehr gute Situation, kann 300 Personen empfangen schnell und es gibt nicht viele Arbeit, um das zu machen.
Zudem liege das Gebäude außerhalb des Dorfes. Die Bevölkerung werde von den Asylbewerbern wenig mitbekommen, ist Anne-Claude Demier überzeugt. Ende Februar ist ein Informationsabend geplant. 2017 soll das Bundesasylzentrum aufgehen.
Patrick Mühlhauser. Ein Standort von mindestens 16 Bundesasylzentren ist also jetzt mal gesetzt. Eigentlich hätte bereits Ende letzten Jahres feststehen sollen, wo die Bundesunterkünfte hinkommen. Doch die Standortsuche ist eine harzige Sache. Dominik Meyer.
Für das Asylsystem der Zukunft ist die Schweiz aufgeteilt in 6 Regionen. Jede Region erhält mindestens 2 Bundeszentren. Es sind große Unterkünfte mit mindestens 250 Betten. Gievers gehört zur Region Westschweiz. Die 300 Betten, die jetzt in Gievers geplant sind, machen nur ein Viertel der Kapazität aus, welche die Westschweiz insgesamt schaffen muss. Ein großer Zahnkapfel ist zum Beispiel die Kaserne im mattländischen Moudon. Der Bund möchte dort ein Bundeszentrum einrichten, der Kanton wehrt sich. Dieselbe Situation übrigens im Kanton Zürich. Dort schielt der Bund auf das Flugplatzgelände in Dübendorf. Der Kanton stellt sich quer. Weit fortgeschritten ist die Planung in der Ostschweiz. In Altstetten und in Kreuzlingen dürfte je ein Bundeszentrum entstehen. In manchen anderen Regionen sind zum Teil heftige Diskussionen entbrannt. Die Gemeinde Höllstein im Baselbiet etwa wehrt sich entschieden gegen ein Bundeszentrum, ebenso Lies im Kanton Bern. Kantone mit einem Bundeszentrum haben Vorteile. Sie werden künftig von anderen Aufgaben im Asylbereich entlastet. Sollten sich aber trotzdem nicht genügend Standorte finden, dann könnte der Bund durchgreifen. Er könnte einen Standortentscheid auch gegen den Willen von Kanton und Gemeinde fällen. In den geplanten Bundeszentren sollen künftig beschleunigte Asylverfahren durchgeführt werden. Dafür braucht es noch neue Gesetze. Dieses Jahr soll das Parlament darüber entscheiden. Und in 2 Jahren sollte die Asylreform in Kraft treten. Doch jetzt schon zeichnet sich ab, der Bund wird mit reduzierten Kapazitäten starten müssen. Denn bis in 2 Jahren werden nicht alle Bundeszentren eröffnet sein.
Dominik Meyer im Rendezvous. Und so geht's weiter bei uns. Gleich in der Sendung eingekesselt in Debaltseve, warum die ostukrainische Stadt so heftig umkämpft ist. Dann Empörung an der Tankstelle.
Das ist idiotisch.
Nein, das ist scheiße. Sorry. Das ist nicht gut.
Richtiger Blödsinn.
Warum die Energiesteuerinitiative so polarisiert. Und Imagekorrektur im Eishockey. Die Nazi B will keine Krisenliga mehr sein. Seit gestern steht zwar ein Abkommen für eine Waffenruhe in der Ostukraine, doch die Kämpfe gehen vorerst weiter, mindestens bis der Waffenstillstand gilt am Sonntag. Besonders umkämpft ist das Städtchen Debaltsevo. Es liegt tief in der ostukrainischen Provinz, ziemlich genau in der Mitte zwischen den selbsternannten Republiken Lugansk und Donetsk, eingekesselt zwischen den Fronten. Etwa 25'000 Menschen leben in Debaltsevo. Das Städtchen wird zwar von der ukrainischen Regierung kontrolliert, doch die Kontrolle zu halten wird täglich schwieriger. Die Separatisten unternehmen alles, um Debaltsevo einzunehmen. Ich fragte kurz vor der Sendung den Journalisten Christian Wierschütz, der die Ukraine und speziell Debaltsevo gut kennt, warum wollen beide Seiten die Stadt kontrollieren?
Nun, zunächst, wenn man sich die Karte anschaut, Debaltsevo ragt wie ein Finger in die Frontlinie hinein der pro-russischen Rebellen. Wenn man diese Stadt erobern kann, kann man quasi hier eine Frontbegradigung durchführen, auch zur Sicht der pro-russischen Kräfte. Man kann die Front verkürzen und man kann quasi diesen Finger abschneiden.
Das heißt also, die liegt strategisch sehr zentral.
Sie liegt strategisch sehr wichtig und zwar liegt sie nämlich auch auf der Hauptverkehrsroute zwischen den beiden Rebellenhochburgen Donetsk und Lugansk. Das heißt, damit wird die Hauptverkehrsverbindung unterbrochen, weil diese Stadt in der Hand nach wie vor der ukrainischen Truppen ist. Würde die Stadt fallen, wäre die Hauptverbindungslinie, der direkte Weg von Donetsk nach Lugansk wieder offen. Und das wäre natürlich für die pro-russischen Kräfte ein großer Vorteil. Außerdem ist Debaltsevo ein Eisenbahnknotenpunkt.
Man fragt sich ja, warum der Waffenstillstand erst ab Sonntag gilt. Ist es wegen dieses Kampfes um Debaltsevo?
Nun, der eine Punkt mag der Kampf um Debaltsevo sein, dass man jetzt versuchen möchte, noch so rasch wie möglich gewisse Geländegewinne zu erzielen. Denn Debaltsevo ist ja auch wichtig, weil ich damit auch den Norden in Richtung Slawiansk, das ja im Vorjahr umkämpft war, eine Bedrohung aufbauen kann. Aber ein zweiter Punkt ist natürlich, dass ich auch vorbereiten muss, diesen Abzug. Wir haben jetzt Freitag, wenn ich die Artillerie abziehen will, das sind nicht nur selbstfahrende Artilleriegeschütze, da muss ich auch die Transportmittel bereitstellen. Ich muss den Abzug natürlich auch logistisch vorbereiten und koordinieren zwischen beiden Seiten, denn der Abzug soll ja zeitgleich quasi erfolgen und das erfordert neben der Kämpfe, die jetzt noch stattfinden, natürlich auch einen Zeitaufwand.
Anfang des Monats konnten ja Zivilisten über einen Korridor die Stadt verlassen. Es heißt, aber nur wenige hätten das gemacht. Warum?
Erstens einmal sind auch die Ukrainer ein Volk, das wahnsinnig stark an ihren Wohnungen, an ihrem Eigentum hängt. Zweitens darf man nicht vergessen, die Menschen generell in dieser Region sind für unsere Verhältnisse eher arm. Jetzt hat man sich eine Wohnung erspart, eine Wohnung gekauft, ein Haus aufgebaut. Das zu verlassen, völlig in die Ungewissheit zu gehen, die Angst vor Plünderungen, die Angst, dass man nicht mehr zurückkommt, die Angst, dass das Haus zerstört wird, das sind natürlich starke Motive für diese Menschen, dort zu bleiben. Vielfach haben die Kämpfe ja in Debaltsevo und auch woanders die Familien zerrissen. Und zwar in der Hinsicht, dass die Mütter mit den Kindern abgezogen oder geflohen sind, während die Väter dort geblieben sind, um eben auf das Eigentum aufzupassen. Also in dieser Hinsicht sind die Kämpfe natürlich eine humanitäre Tragödie.
Ich erreichte den Journalisten Christian Wierschütz am Mobiltelefon in Kiew. Er reist jetzt weiter in den umkämpften Osten der Ukraine. Deutlich mehr für den Liter Benzin bezahlen wir, wenn wir am 8. März Ja sagen zur Initiative der grünliberalen Energie statt Mehrwertsteuer. Dafür fällt dann die Mehrwertsteuer weg und das wiederum macht Konsumgüter, also auch Nahrungsmittel, günstiger. Deshalb sagen die Initianten, unser Anliegen ist sozialverträglich. Doch kommt dieses Argument an bei den Autofahrern? Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Nachmittags um 3 an der NASA-Tankstelle in Zürich-Oerlikon. 2 Automobilisten sind am Tanken, hinter ihnen warten 5 weitere. Autos aller Kategorien stehen hier Schlange, während schräg gegenüber eine Tankstelle keine Kunden hat. Der Grund, hier kostet der Liter Benzin an diesem Tag 4 Rappen weniger. Geschäftsführer Hüsnü Öztürkan erklärt.
Wir sind natürlich von der Infrastruktur her anders gebaut als die großen BP Shell.
Auch beim eigenen Lohn merke er den Unterschied zu den großen, fügt Öztürkan mit einem Augenzwinkern an. Dass der Liter Benzin um mindestens 1 Franken teurer würde, wenn die Energiesteuerinitiative angenommen würde, das bringt die junge Frau, die gerade aus einem schwarzen kleinen Opel steigt, nicht aus der Ruhe.
Es wird allgemein alles teurer, oder? Also, es dreht sich alles um Kreisel. Ob jetzt Steuern, ob Benzin und Lebensmittel.
Immerhin wäre eine Energiesteuer wohl besser für die Umwelt, meint sie. Andere Tankende nach ihr halten wenig bis nichts von der Idee.
Idiotisch.
Nein, das ist scheiße, sorry. Das ist nicht gut.
Richtiger Blödsinn.
Dieses Unverständnis kennt Roland Fischer, der Verantwortliche für das Projekt Energie statt Mehrwertsteuer bei den Grünliberalen. Man müsse aber relativieren, sagt der Ökonom und Nationalrat.
Von den gesamten Kosten für eine Fahrt von 100 Kilometer macht der Benzinpreis lediglich 15% aus. Und auf den gesamten restlichen 85% fällt die Mehrwertsteuer ab. Unter dem Strich kostet eine Autofahrt über 100 Kilometer, wenn sich der Benzinpreis verdoppeln würde, lediglich etwa 6% mehr.
Mehr ist mehr, meinen dazu die Kunden an der Zapfsäule. Die Energiesteuer, wie schon die Mehrwertsteuer, träfe Leute mit tiefem Einkommen mehr als solche mit hohem, weil ein viel größerer Teil des Einkommens für den Energieverbrauch ausgegeben wird und deshalb der Steuer unterliegt. Bei tiefen Einkommen würde die Energiesteuer sogar noch mehr einschenken als die Mehrwertsteuer. Das räumt Roland Fischer von den Initianten ein. Allerdings sei der Unterschied mit 13 Franken pro Monat sehr gering.
Und man darf aber nicht vergessen, dass im Gegensatz zur Mehrwertsteuer der Konsument bei der Energiesteuer die Steuerbelastung vermeiden kann, indem er sich eben ökologischer verhält. Also beispielsweise Personen, die gar kein Auto, gar kein benzinbetriebenes Auto fahren, die gehören auf jeden Fall zu den Gewinnern, ob sie jetzt nun ein hohes Einkommen oder ein tiefes Einkommen haben.
Weniger Auto fahren und beispielsweise aufs Tram umsteigen, das würde er auch bei einem doppelt so hohen Benzinpreis nicht, betont dieser ältere Herr an der Tankstelle vor seinem grauen BMW.
In meinem Alter, wenn ich noch die Möglichkeit habe zum Fahren, dann fahre ich noch ein bisschen, oder? Und gehe mit der Frau mal dort hin oder da hin. Dann nutze ich es einfach noch ausnutzen.
Gar keine Wahl aber hätte die junge Frau im schwarzen Opel. Sie ist aufs Auto angewiesen, weil sie zu Zeiten arbeitet, in denen keine Trams verkehren. Genau deshalb lehnen die Sozialdemokraten die Energiesteuer ab. Schlechtverdienende in Randregionen seien die Leidtragenden, argumentieren sie. Doch auch von Mitte rechts kommt Kritik. Die Energiesteuer mit ihrer Abhängigkeit vom Energieverbrauch sei ein schlechter Ersatz für die bewährte Mehrwertsteuer, heißt es. Und die Steuer würde die Industrie unverhältnismäßig belasten. Trifft die Energiesteuer die richtigen oder nicht? Der Geschäftsführer der günstigen Tankstelle in Zürich-Oerlikon auf jeden Fall sieht der Abstimmung völlig gelassen entgegen. Auch von einem Erfolg der Initiative könnte er profitieren, ist Hüsnü Öztürkan überzeugt.
Je höher der Benzinpreis, desto mehr schauen die Leute auf den Preis. Für uns wahrscheinlich spielt es dann in diesem Sinne keine große Rolle.
Das war ein Bericht von Klaus Ammann im Rendezvous, 11:01. Wer eine Rechnung bezahlen oder einer anderen Person Geld schicken will, braucht dazu eine Bank, welche die Überweisung ausführt. Das dauert mindestens einen Tag, bei Auslandüberweisungen oft auch länger. Zu lange, zu teuer, sagt ein Zuger Start-up-Unternehmer. Dieser will Zahlungen weltweit innerhalb von Minuten möglich machen, mit dem Handy. Eine Idee, die auch in der Bankenwelt zu reden gibt. Dario Pelosi.
Das Start-up-Unternehmen Monetas des Südafrikaners Johann Gevers hat zwar noch keine eigenen Büros, aber eine Geschäftsidee. Dank einer neuen Verschlüsselungstechnologie, wie sie auch bei digitalen Währungen wie Bitcoins verwendet wird, will er den Zahlungsverkehr vereinfachen und beschleunigen. Dafür braucht es keine Bank, sondern eine App fürs Mobiltelefon.
Mit dieser App kann man dann weltweit augenblicklich Geld verschicken und empfangen. Und in jeder Währung. Schweizer Franken, US-Dollar, Euro, was auch immer.
Das heißt, wer übers Internet Einkäufe oder andere Geschäfte tätigt, kann das deutlich schneller machen. Seit 2012 tüftelt eine Gruppe von Entwicklern an dieser App. Im Sommer folgt der Härtetest. Eine erste Version soll für Smartphone-Besitzerinnen und Besitzer erhältlich sein. Die Verbreitung als App für Mobiltelefone ist ganz bewusst gewählt, weil diese Geräte mittlerweile auf der ganzen Welt verwendet werden. Johann Gevers zielt nämlich nicht nur auf Kundinnen und Kunden in der Schweiz, sondern vor allem auch auf solche in weniger entwickelten Ländern.
Was wir in reichen Ländern wie in der Schweiz nicht wissen, ist, dass die Hälfte der Welt noch keinen Zugang zu finanziellen Dienstleistungen hat. Die haben nur Bargeld, wenn überhaupt das.
Mit dieser neuen Art von Bezahlen per Mobiltelefon drängen Unternehmen wie Monetas vor in ein traditionelles Geschäft der Banken. Jürgen Bott ist ehemaliger Banker und beschäftigt sich heute als Professor für Finanzmanagement an der Fachhochschule Kaiserslautern mit digitalen Währungen. Diese Transaktionen würden das weltweite Bankgeschäft nicht behindern, sagt er. Eher seien sie eine Chance für Banken, ihre Zahlungssysteme zu erneuern. Allerdings hätten die Banken bisher auf ähnliche Neuerungen meist ablehnend reagiert.
Dann kommt die Phase, in der sich der Markt ohne die Banken weiterentwickelt und man sieht, welche tolle Anwendungsfelder es für diese Strukturen gibt. Und dann kommt diese Reaktion, wegbeißen, verbieten. Wenn die Banken wieder in diese Struktur hineinfallen werden, wird es ganz schwer werden für sie, an den Vorteilen dieser Logik, dieses neuen Instruments zu partizipieren.
Die Bankenbranche wehrt sich. Man habe diese neue technologische Entwicklung nicht ignoriert, sagt Sascha Breite. Er ist bei Six Payment Services, welche den gesamten Zahlungsverkehr der Banken abwickelt, zuständig für die Systeme der Zukunft. Die Banken seien nun auch daran, neue Zahlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Dieses sogenannte Peer-to-Peer-Payment, also wo ich zwischen Privatpersonen in Echtzeit Geld transferieren kann, das ist etwas, was aktuell in diesem Augenblick auch pilotiert wird und was noch im Sommer diesen Jahres eben auf den Schweizer Markt kommt, zusammen mit den Schweizer Banken.
Das für kleinere Beträge. Im internationalen Zahlungsverkehr kann er dieser neuen Technologie einiges abgewinnen.
Da ist das sicherlich ein ganz, ganz großer Anreiz und sicherlich eine Riesenchance auch, dass die Banken sich ähnliche Systeme überlegen beziehungsweise solche Systeme eben auch aufbauen und einsetzen.
Derzeit stecke die Technologie aber noch in den Kinderschuhen. Und für Banken gibt es noch eine Reihe offener Fragen. Zum Beispiel, während bei einer Zahlung über eine Bank nur die direkt Betroffenen Einblick haben, ist bei Transaktionen über die App im Mobiltelefon für alle im Internet einsehbar, wer wem Geld überwiesen hat. Diese neue Technologie könnte die Art, wie Geld künftig transferiert wird, also prägen. Die Kundschaft wird entscheiden, wie viel Privatsphäre sie beim Zahlungsverkehr will und so die Standards mitdefinieren.
Und via Internet lassen sich nicht nur Franken, Euro und Dollar überweisen, auch inoffizielle Währungen wie die umstrittenen Bitcoins werden dort gehandelt. Das erste Schweizer Unternehmen, das Bitcoins verkauft, kommt auch aus Zug. Weshalb Zug zu einem Zentrum einer neuen Art Internethandels werden soll, das hören Sie morgen Samstag um 13 nach 8 auf SRF 1 im Wirtschaftsmagazin Trend. Die Schweiz wird je länger, je mehr ein Exportland von Eishockey-Talenten.
Strike trying to get in. He does, he shoots, he scores! What a goal by Mark Streit!
Mark Streit zum Beispiel hat es in der stärksten Liga der Welt, der amerikanischen NHL, allen gezeigt. Doch auch Talente wie Streit fangen einmal ganz unten an. Für viele Eishockeyspieler heißt das Nationalliga B in der Schweiz. Doch diese Liga kriselt. Viele Vereine spielen auf dünnem Eis, haben kein Geld, keine Zuschauer, keinen Erfolg. Kein gutes Umfeld also für die Spieler der Zukunft. Deshalb wird die Nationalliga B nun umgekrempelt, mit dem Ziel mehr Qualität für den Nachwuchs. Sportredaktor Ueli Reist.
Am Stadtrand von Olten geht es zur Sache, trainingshalber.
In der von außen schmucklosen, innen aber sanierten Eishalle spielt Blau gegen Weiß 3-2. Der EHC Olten übt den Angriff. Auf dem Eis für die Playoffs, hinter den Kulissen für den Aufstieg in die Nationalliga A. 5 von derzeit 9 Nationalliga B-Clubs wollen das. Neben Olten noch Langnau, Visp, La Chaux-de-Fonds und Langenthal. Die anderen sind froh, nicht dasselbe Schicksal zu erleiden wie Chur, Herisau, Morsch, Neuenburg oder Basel. Sie alle haben in den letzten Jahren in der Nationalliga B Konkurs gemacht. Olten aber orientiert sich nach oben. In 2 bis 4 Jahren will man bereit sein für den Aufstieg. Sportchef Kübi Kölliker.
Wir müssen nicht nur im sportlichen Bereich schauen, dass es vorwärts geht. Auch innerhalb des Clubs. Auf jeder Ebene dann diskutieren, wie und wo der Weg her muss. Das Ziel sollten wir kennen, aber den Weg müssen wir noch finden.
Das Gefälle innerhalb der Nationalliga B ist aber gross. Auch bezüglich der Zuschauer. Während Olten oder Visp im Schnitt über 3'000 Zuschauer haben, Langnau sogar über 5'000, verlieren sich bei Hockey Thurgau oder den GCK Lions ein paar Hundert im Stadion. Dass da keine Eishockey-Feste aufkommen, ist klar. Olten-Spieler Fabian Ganz.
Es hat halt ein paar Clubs, die weniger ambitioniert sind. Und dann hat es halt Clubs, die ja, ambitionierter sind und auch mehr Publikum haben. Und ja, an das ist man sich mittlerweile gewöhnt.
Ambitionen haben aber die meisten Spieler der B-Clubs. Insbesondere die Jungen, die auf einen Platz in der Nationalliga A hinarbeiten. Nur ist es derzeit für Junge schwierig, schon nur in der Nationalliga B einen Platz zu ergattern. In dieser Saison spielen in der Nationalliga B 9 Clubs. 9, weil Basel kurz vor dem Saisonstart Konkurs angemeldet hat. Olten-Sportchef Kübi Kölliker möchte deshalb 10 oder 12 Teams, um eben Junge vermehrt zu fördern.
Es kommt selten einer von den Junioreliten raus und kann gerade direkt Nationalliga A Stammspieler sein. Und das wäre auch eine sehr gute Plattform, dass man mehr Spieler ausbilden und an höhere Aufgaben herführen
könnte. Dieser Ruf ertönt schon länger. Nun hat die Liga gehandelt und öffnet die Nationalliga B die nächsten 2 Saisons für sogenannte Farmteams, also Partnerteams von Nationalliga A-Clubs. Die Öffnung der Nationalliga B sei auch im Interesse der A-Clubs, sagt Ligadirektor Ueli Schwarz.
Wir stellen einfach fest, dass heute die Kader von Nationalliga A-Clubs sehr gross geworden sind. Ein Spitzenclub mit Ambitionen hat Ende Saison vielleicht 30, 35 Spieler unter Vertrag.
Pro Match und Team kommen aber nur rund 20 Spieler zum Einsatz. Die Nicht-Eingesetzten könnten sich dann in der Nationalliga B weiterentwickeln und für A-Einsätze empfehlen. Diese Farmteams wären somit auch härtere und attraktivere Gegner als B-Teams ohne Ambitionen. Ein Nationalliga A-Club will bereits nächste Saison ein Farmteam in der Nationalliga B stellen. Die Rapperswil-Jona Lakers mit Herisau als Farmteam. Um den Einstieg zu erleichtern, hat die Liga beschlossen, dass erst im Jahr 2020 wieder ein B-Club absteigen kann.
Wir gehen davon aus, dass, wenn man ein solches Projekt startet in der Nationalliga B, dass es Planungssicherheit braucht. Man muss das Geschäft, die Abläufe, die Organisation entwickeln können. Und es wäre fatal, wenn ein Club einsteigen würde und schon im ersten Jahr mit riesigen Abstiegssorgen zu kämpfen hätte, weil dann ist die Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung des Geschäftes in der Nationalliga B nicht möglich.
Und nachhaltiger soll die Nationalliga B werden. Als Schaufenster für den Nachwuchs. Und etwas heller erleuchtet als bisher.
Und mit Wintersport geht's weiter hier im 1. und 4. gleich mikrofonfrei für
Patrick Küng, Weltmeister in Beaver Creek.
Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahannes.
Im Osten der Ukraine kämpfen Rebellen und Armee weiter, auch einen Tag nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens. Mindestens 8 Soldaten sind laut der Armee getötet worden. Ab morgen Nacht gilt eine Waffenruhe. In Giffers im Kanton Freiburg entsteht das erste Bundesasylzentrum. Dort sollen ab übernächstem Jahr 300 Asylbewerber untergebracht werden können. Norwegen will in der Nordsee ein neues Ölfeld anzapfen und damit in Zukunft fast 80 Milliarden Franken einnehmen. Das Geld soll den Wohlfahrtsstaat auf Jahrzehnte hinaus finanzieren.
Eine Sendung von SRF 1.
Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.